Hallo und herzlich willkommen zurück zu Down to the Detail und Until Dawn. Wir sind mittlerweile alle hier oben in der Lodge angekommen. Begrüße ich natürlich an meiner Seite hier am Seance-Tisch Ringo.
Hi.
Tintin.
Hallöchen.
Und Marius ist ebenfalls mit hier oben.
Hi.
Hallo. Und auch hallo nach draußen an die Zuhörer. Die vierte Episode, beziehungsweise Kapitel 3. Ringo, kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wo wir stehen geblieben sind in der letzten Aufnahme, in der letzten Folge?
Aber natürlich, Fabian. In der letzten Folge haben wir uns eigentlich durch ein mehr oder weniger ereignisloses Kapitel 2 gehangelt, aber endlich alle Mitglieder der Teenie-Gruppe kennengelernt. Nach ein paar Startschwierigkeiten beziehen sie zusammen die Lodge der Washington-Familie für ein, naja, heiteres Partywochenende. Das dachten sie jedenfalls. Aber die Probleme häufen sich. Wir haben hier keinen Strom, wir haben kein warmes Wasser. Das und die Spannung innerhalb der Gruppe machen das Zusammentreffen unangenehm und sorgen dafür, dass ein klassisches Horrorklischee bedient wird. Denn die Gruppe trennt sich und stößt auf ihren unterschiedlichen Wegen immer wieder auf mysteriöse Vorboten, die in der heutigen Folge wenigstens teilweise endlich Gestalt annehmen. Mhm. Ja, und damit tauchen wir direkt ein ins Geschehen, ja?
Ja, genau, du hast es gesagt, düstere Vorboten, um gleich zu Beginn dieser Episode uns einem weiteren Horror-Klischee zu bedienen, beginnt dieser Teil mit einer Seance, beziehungsweise mit der etwas bizarren Idee von drei unserer Teenager, nämlich Ash, Josh und Chris, die sich nämlich in den Kopf gesetzt haben, eine Seance abzuhalten. Warum auch immer, ist ja nicht schon gruselig genug, in einer verlassenen Berghütte, ohne Strom und aufgeteilt in die Stimmung am Boden. Aber gut, sie haben das Seance-Brett aus dem Keller geholt, wir erinnern uns, Chris hatte seinen Spaß. Und nun versuchen sie, die Geister aus dem Jenseits anzurufen.
Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich.
Das steht da nicht drin.
Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden.
Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst.
Oh, ich bin todernst.
Ach, sei still. Probieren wir es aus.
Ja, bitte.
In Ordnung.
Richtig, atmosphärisch, im Kerzenschein sitzen sie an einem Tisch, das Hexenbrett in der Mitte. Chris ist so ein bisschen am Sabbeln, ein bisschen over the top, wie er halt die ganze Zeit war. Und alle drei haben ihre Zeigefinger an diesem dreieckigen Schiebeding mit Loch in der Mitte. Ich weiß nicht, wie es heißt. Gibt es da einen Fachbegriff? Mari, komm, du weißt doch sowas.
Mit Sicherheit gibt es da einen Fachbegriff für, aber...
Ich denke, dreieckiges Schiebeding mit Loch ist tatsächlich der Fachbegriff.
Ja, ich glaube auch. Das ist der Fachbegriff. Es ist interessant, so diese Geisterbretter. Es geht ja im Grunde darum, dass einer cheatet, ne? Weil irgendwie muss das Ding ja bewegt werden und einer wird dann so ein bisschen Kraft auswirken. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir wissen, dass wir Ashley spielen, so zumindest die Einblendung beim Beginn des Kapitels. Denn das heißt, wir können ihr zumindest schon mal vertrauen, würde ich soweit sagen.
Meinst du, jemand hat geschoben?
Oh, also, ich denke mal, das ist doch der Witz dabei, oder?
Ich hoffe nicht.
Ich habe eine andere Vermutung, was das angeht.
Okay.
Aber ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt schon spoilern können.
Ja, spoilern möchte ich auch nicht. Aber zumindest dachte ich mir, falls jemand cheatet bei dem Spiel, bei diesem kleinen Geisterbrett, dann wird es nicht Ashley sein, da wir sie spielen. Und zumindest, wenn man die Figur selbst spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel uns dann so ein bisschen verarschen möchte. Ja. Und wir selbst cheaten, ja.
Ich halte auch ihre Reaktion auf die Antworten, die dieses Spielbrett da gibt. Das sind ja dann doch schon sehr, ja, gruselige Antworten, die wir da bekommen auf die Fragen, die wir stellen können. Ich halte ihre Reaktion da auf jeden Fall für sehr authentisch.
Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid?
Wartet mal bitte.
Hast du das?
Ich hab gar nichts gemacht.
Er bewegt sich schon wieder.
Was soll das heißen?
Warte.
Was läuft da ab?
Schiebt er etwa?
Ich schwöre, es bewegt sich von selbst.
Verdammte Scheiße.
Hilfe?
Wie sollen wir denn helfen?
Ich weiß nicht, was soll das heißen?
Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen.
Ja genau, Antworten gibt es. Wir stellen gar keine Fragen, ehrlich gesagt. Hilfe wird ausgeschrieben auf dem Brett. Mhm. Wir wissen also gar nicht, mit wem wir reden, sondern einfach die Buchstaben H-E-L-P werden ausgeschrieben. Und wir fragen, wer Hilfe braucht. Und in diesem Fall Schwester.
Oh, es geht los.
Okay, S.
I.
S.
T.
E.
R.
Schwester. Schwester?
Ach, wessen Schwester?
Ach komm schon, ist das euer Ernst?
Sei still. Frag wessen Schwester.
Josh, das ist bestimmt...
Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn?
Ashley, frag, wer es ist.
Ah, okay. Ich hatte vorher gefragt, wie man helfen kann. Und da war dann die Antwort Warnung.
Wie können wir dir helfen?
Es bewegt sich schon wieder.
Was buchstabiert es?
Warnung.
Er bewegt sich schnell.
Warnung.
Shit.
Oh mein Gott. Warnung?
Ich glaube, wir müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will.
Oh, okay. Ich konnte noch fragen, welche Schwester. Ich weiß, dass es egal ist, denn wir fragen dann, ist es Beth? Und es kommt immer ein Ja, auch wenn wir fragen, ist es Hannah? Es kommt immer ein Ja. Ja.
Hm. Macht ja Sinn, denn es sind ja beide verschwunden.
Genau. Und ab diesem Punkt ist dann Josh voll investiert, der ist voll drinne. Der hätte nicht gedacht, dass sowas bei rauskommt. Hm. Also ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass jetzt hier die Schwestern thematisiert werden.
Ja.
Und dass hier wirklich sinnvolle Antworten bei rauskommen. Ich dachte, das wird jetzt hier so ein Späßchen. Aber wir haben jetzt hier plötzlich so eine metaphysische, übernatürliche Ebene, mit der ich hier in dem ganzen Spiel nicht gerechnet hatte. Klar, Monsterhorror und Psychopathen, aber nicht unbedingt Geisterstimmen aus dem Jenseits. Das fand ich sehr gut.
Mhm. Ja, und wir erfahren auch über dieses Hexenbrett, dass es scheinbar kein Unfall war, sondern dass sie getötet wurden. Also killed wird dann auch quasi ausgewählt von diesem dreieckigen Ding mit Loch. Und ab hier ist es Josh dann aber auch zu viel. Er steht auf und sagt, dass egal was hier für ein Spielchen läuft, er da raus ist. Es geht ihm viel zu weit. Es wird ihm zu persönlich. Und er steht hier an dieser Stelle auf und trennt sich von den beiden.
Wir möchten wissen, was dir damals zugestoßen ist. Sagst du es uns? H-A-N-N.
Das heißt Hannah.
Warte, es geht weiter.
K-I-L-L,
oh mein Gott.
Killed? Leute, wieso sagt sie ermordet?
Ich glaube, ich kann nicht weitermachen.
Es muss sein.
Nein, 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 bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet.
Ich weiß es nicht.
Ich stell noch eine Frage.
Okay. Wer ist Hannahs Mörder? Wer war das? L. I. B.
Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek.
E. R. O. O.
Proof.
Wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real.
Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht.
Hört zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool.
Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen!
Hey, komm runter! Es ist nicht
Ashley's
Schuld!
Ich kann das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben!
Ashley und Chris beraten sich dann. War das jetzt zu viel? Hätten wir es nicht machen sollen? Aber naja, nun ist die Situation, wie sie ist.
Ja, und es war Joshs Idee.
Richtig. Aber da stellt sich ja die Frage, wie fake war diese Situation? Am Ende wackelt ja noch der Tisch. Als ob jemand von unten gegengetreten hat. Josh ist raus. Chris kann gar nicht glauben, dass das überhaupt passiert ist, dass diese Situation so entstanden ist. Das sieht schon alles sehr glaubhaft aus. Und Ashley ist mehr oder weniger ruhig. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch als Ashley das Zünglein an der Waage waren, weil wir spielen ja hier Ash. Gut, wir haben es nicht gesteuert, aber ich weiß nicht, ich verdächtige Ashley.
Okay, interessant. Bevor wir aufgehört haben, wir haben noch gefragt, wie wir helfen können und das Brett buchstabiert dann Bibliothek für uns. Das ist nämlich unser nächstes Indiz, wie es weitergehen soll.
Sollen wir ihm nachgehen?
Ach Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit.
Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen.
Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugend.
Es war kein Fake, ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen.
Ja, aber bevor es hier weitergeht, bekommen wir einen kleinen Cut und wir erfahren, wie es weiterging bei Jessica und Mike. Wir erinnern uns, die sind ja immer noch auf dem Weg in ihr kleines Feriendomizil und Mike ist auf der Suche nach Jessica, denn er hat sie irgendwie aus den Augen verloren.
Jess? Jess! Verdammter Scheiß!
Der Weg zu dieser, wie soll ich das sagen, Nebenhütte war dann doch umständlicher als gedacht, durch einen stillgelegten Stollen und über einen Fluss und über große Baumstämme und so weiter. Man mag gar nicht glauben, dass das irgendwie alles mal fußläufig zu erreichen war. Und das alles noch im tiefsten Schneegestöber. Und wir sind hier auf der Suche nach Jessica.
Genau, die ist verschwunden am Ende der letzten Sequenz mit Mike und Jessica.
Mhm. Dann, sobald wir Mike dann steuern, gehen wir auf so einen sehr, sehr alten Truck, würde ich es nennen. Ich weiß nicht, ob es eine alte Zugmaschine ist oder einfach nur so ein Flachbett-Truck. Das konnte ich jetzt nicht so genau erkennen.
Naja, es ist ein Raupenfahrzeug. Ein altes, geradezu antiquiertes Schneefahrzeug, fand ich. Ein Schneetruck, sozusagen.
Der natürlich auch total eingeschneit ist. Den können wir dann untersuchen. Und wenn wir dann so ein bisschen an der Tür rütteln, Jess, dann ploppt da auf einmal, dann klappt sich da auf das einmal so eine gruselige Maske herunter.
Süße, bist du da drin? Ah! Oh, shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding darin verloren?
Und Mike wird zum ersten Mal in dieser Sequenz sehr erschreckt. Zu Recht auch natürlich. Und direkt dahinter können wir auch in diesem Kapitel unser erstes Totem finden, nicht wahr? Das ist das meiner Meinung nach auch erste Hungertotem, was wir finden können.
Ich habe noch gar keins gefunden von diesen Hungertotems, glaube ich.
Ob es das erste Mal, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, du hast recht. Erzähl doch noch ganz kurz, was wir da sehen.
Das ist so ein Krabbeln oder was, ne? Irgendjemand krabbelt da.
Mhm, genau, irgendjemand kriecht über den Boden und dann schwenkt die Kamera nach vorn und wir können ganz kurz die Umrisse eines Kreuzes sehen. Also als würde da jemand beerdigt sein. Das ist jetzt kein Steinkreuz, sondern eher so ein notdürftig zusammengezimmertes Holzkreuz. Und dann bricht diese Vorahnung von diesem Totem ab.
Ja, das sind die neuen Totems für das Remake, richtig? Die Hungertotems. Hat das was mit dem neuen Ende zu tun? Muss man die alle finden oder ich weiß das gar nicht.
Das weiß ich auch nicht.
Ah. Oh, das weiß ich auch nicht. Ich weiß, es gibt ein neues Ende, wir hatten es erwähnt. Aber wie wir dorthin kommen, das habe ich mir nicht gespoilert.
Macht Sinn.
Mhm. Vielleicht spiele ich das Spiel in Ruhe nochmal, wenn wir durch sind mit allem. Aber Mike folgt den Spuren weiter in den Wald. Wir haben ja Jess Spuren im Schnee. Und ja, es ist ein bisschen antiklimaktisch. Wir finden Jess wieder. Sie springt auf den Weg, erschreckt uns mit seiner Art Hirschschädel. Naja, ich fand's doof. Mike erschreckt sich schon wieder. Der Ärmste, muss ich sagen. Sie hat's auch noch gefilmt. Sie hat ihr Handy drapiert. Irgendwo an so einem Baumstamm hat sie jetzt die Situation aufgenommen und will sie unbedingt noch Mike vorspielen. Er fühlt sich gedemütigt. Ja, kann ich verstehen. Ich hätte die kleine Schickse im Wald direkt abgeschossen, aber er will ihr noch ans Höschen, knickt dann so ein bisschen ein.
Oh mein Gott!
Nein!
Das war so genial!
Nein!
Warte, das musst du sehen!
Ich will mir das nicht.
Nein!
Du hast das aufgenommen?
Eine doofe Situation, hat mir nicht gefallen.
Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig.
Oh, hab ich dich erschreckt.
Wenn du das irgendjemandem schickst,
dann was?
Mach ich dich kalt.
Kinder.
Und dabei lauert ja eigentlich die eigentliche Gefahr, lauert dann ja schon direkt im nächsten Schnitt. Wieder mit dieser Art Thermalansicht, will ich es jetzt mal so nennen. Und wir sehen wieder mal, dass die beiden Turteltäubchen von irgendetwas verfolgt werden.
Ja, und das ist vor allem gar nicht so weit weg, sondern das erscheint aus dieser Verfolgerperspektive, also aus Sicht dieses Predators, so nennen wir das jetzt mal, dieses Jägers, keine Ahnung, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter entfernt. Also weit ist diese Person oder dieses Wesen nicht.
Das stimmt.
Wir sehen das aber nicht. Wir gehen munter weiter. Wir sehen dann noch ein kleines Herz eingeschnitzt in einen Baum. Drin steht E&M oder M&E. Das ist natürlich vom letzten Jahr noch, als Mike noch mit Emily zusammen war. Dann gibt es natürlich ein paar Kommentare.
Ja, die nächste Demütigung.
Ja, von Jessica dazu. Wer könnte das denn sein?
Wow, wow, wow. Was für ein schöner kleiner Liebesbeweis. Ein M und ein E. Hast du eine Ahnung, was das heißen könnte?
Oh, heißt vielleicht Elizabeth und Myron.
Oder vielleicht Michael und Emily.
Er druckst so ein bisschen rum, versucht sich andere Namen auszudenken, aber dann gibt er kleinlaut zu. Ja, es ist Emily und Mike, es ist ein Klischee. Hm, okay. Aber wir gehen weiter Richtung Brücke, wir sehen sie schon. Und davor finden wir noch ein Baseball von Josh. Josh hatte erzählt, einem der vorherigen Teile, dass sie im Sommer hier Baseball spielen auf den Wiesen. Naja, vielleicht haben sie den hier runtergeschlagen von oben oder so.
Ja, genau. Wir haben ja auch den Schläger gefunden im Keller, als wir den Generator angemacht haben.
Ja, stimmt. Genau. Ja, da hat er es auch erklärt. Ja, wir überqueren die Brücke.
Es gibt hier zwei Wege zur Brücke. Und bevor du weitergehst, gibt es hier noch einen weiteren Totem zu finden. Und zwar ein Führungstotem. Den gibt es noch kurz vor dem Baseball. Und da sehen wir, wie Mike sich an irgendeiner Kante hochzieht. Also wir sehen die Kante von oben und wir sehen, dass Mike sich quasi hochschleppt über diese Kante. Er scheint irgendwo runtergestürzt zu sein oder will irgendwo hochklettern. Und jemand oder etwas ist da hinter ihm. Aber dann bricht dieser kurze Ausschnitt schon wieder ab.
Oh ja, dann kommt die Brücke. Da fand ich es wieder mal absolut hervorragend, wie die Dialoge geschrieben sind. Denn Jess ist sehr begeistert von der Aussicht und sagt sowas wie, oh, ist ja ein richtig wahres Winterwunderland hier draußen. Und Mikes Antwort ist, ja, ich hab's echt drauf.
Wow, das ist ja wie ein echtes Winterwunderland hier draußen.
Du weißt, ich hab's drauf.
Mhm.
Ich fand das, ich fand's wieder mal fantastisch.
Das ist gut. Oh ja.
Ja. Es ist ein langer Weg bis zu diesem Haus.
Ja, und die Dialoge werden nicht besser.
Nein. Genau, es ist immer dieses halb flirten, halb macht sich Jess auch über Mike lustig, weil er immer sich ein wenig erschreckt und so weiter. Ah, du schreist wie eine Frau, sagt sie an irgendeinem Punkt. Also so Sachen halt, ja. Armer Mike, armer Mike.
Ja, aber wir kommen zu einer Hütte. Das ist zwar nicht die Hütte, aber eine weitere Hütte, die da steht. Und hier hat Mike die Chance, sich zu rächen. Zu rächen für all die kleinen Nickeligkeiten, die Jess bis hierhin ihm, ich sag das jetzt mal in Anführungsstrichen, angetan hat. Er findet nämlich hier drin Überreste einer Gasmaske, scheinen das zu sein. Und mit der können wir jetzt, wenn wir das wollen, Jessica erschrecken.
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Hör auf!
Oh mein Gott, Jess!
Wag es nicht, mich jetzt auszulachen!
Die Rache ist mein!
Oh nein, das ist nicht fair!
Ausgleichende Gerechtigkeit, meine Liebe.
Ich hab dich nur erschreckt und nicht völlig durchnässt. Hey,
wer hat's gemacht von euch?
Ich hab's nicht gemacht. Es gibt einen Grund, ich wusste das schon vorher, dass sie dann später nicht mit mir schläft. Also,
guck mal einer.
Oh, Marius.
Das hättest du mir früher sagen müssen. Also bei mir hieß es, Rache ist Blutwurst. Ich hab sie erschreckt. Sie fällt in den kleinen Fluss, an dem sie kniet. Ich muss sagen, ein toller, nasse Hosen-Effekt. Sieht echt gut aus. Mir tat sie dann doch ein bisschen leid. Ich dachte mir, hättest du es vielleicht doch nicht gemacht.
Ja, denn wie wir uns vorstellen können, es ist bitterkalt, es ist dunkel, es ist alles voller Schnee. Ja, und nun ist die arme Jessica komplett durchgeweicht. Und ich glaube, das wünscht man keinem seiner Freunde.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Bevor wir zu dieser Hütte kommen, da gab es bei mir, ich denke mal, die wird es ja bei euch auch gegeben haben, so eine kleine Sequenz, wo wir wieder ein Geräusch hören.
Ja, mit dem Elch.
Mhm. Und genau, richtig, genau. Dann gibt es die Option, nochmal etwas gegen den Baum zu werfen, um nachzusehen, was da ist.
Ja.
Ich habe nicht geworfen, denn ich wollte das, was uns da mit dieser Thermalsicht verfolgt, nicht unbedingt noch provozieren. Naja, und habe dann nicht geworfen und dann sprang halt wieder mal so ein riesiges Getier aus dem Gestrüpp. Und ja, die beiden wurden dann ein weiteres Mal erschreckt in dieser kurzen Szene.
Ja, wenn wir so einen Stein werfen, geschieht das Gleiche. Also der Elch springt aus dem Gebüsch heraus und erschreckt uns.
Ah, okay.
Mhm. Ja, Genau.
Ich habe das jetzt hier zeitlich nicht mehr richtig einordnen können, weil das passiert später nochmal.
Ja.
Und es passiert ja schon so oft in den alten Folgen. Ich weiß nicht, warum sie das andauernd machen.
Vielleicht Symbolik oder so?
Ja, also ich glaube, man will hier in diesem Spiel bis hierhin so ein bisschen uns immer mal wieder, wie soll ich das sagen, so eine Art Vorspiel mit uns betreiben, bevor der echte Horror kommt. Und immer mal wieder so antesten, anschocken, so, aber noch nicht so richtig. Und dann wissen wir ja auch, dass die Natur hier ein entscheidender Faktor ist in diesem Spiel. Das haben wir ja schon in der ersten Folge gespoilert, das konnten wir ja schon ruhig sagen. Ob jetzt allerdings diese Schneebälle, die wir jetzt hier werfen können oder Steinchen oder was auch immer waren, ob die jetzt auch noch Einfluss haben darauf, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass es damals das Eichhörnchen und der Vogel, das waren definitiv so Punkte.
Ja, ich wusste gar nicht, dass ich was werfe. Ich habe einfach meinen rechten Trigger gedrückt, weil da stand halt rechter Trigger drücken und da hat er geworfen. Mir war gar nicht klar, was ich mache.
Ja, genau. Aber wir sehen, dass die Natur ein entscheidender Faktor hier ist, gleich in der nächsten Szene. Denn die beiden gehen weiter und plötzlich sehen wir hier fraglich diesen Elch, diesen Hirsch oder einen anderen Hirsch, beziehungsweise ein Paarhufer, der hier so halb über einen Baumstamm liegt, die Kehle ist eröffnet, die Augen sind weit aufgerissen, die Zunge hängt heraus und das arme Tier liegt hier quasi in seinen letzten Atemzügen. Es scheint ganz frisch so schwer verletzt zu sein und die Frage ist, wie konnte sich dieses Tier so schwer an Hals und Kehle verletzen? Denn Hirsche verletzen sich nicht einfach so beim Umherstreifen durch Wälder an, weiß ich nicht, an irgendwelchen Ästen. Das scheint schon irgendwie ein Angriff zu sein. Die Frage ist nur, ein Bär, ein Wolf oder ein komischer Maskenmann mit Flammenwerfer oder doch was anderes? Ja, und nun stehen Mike und Jessica vor der Entscheidung. Was machen sie jetzt? Wie gehen sie hier damit um? Sie können jetzt keinen Jäger rufen oder jemanden vom Forstamt anrufen, der das hier übernimmt. Wir wissen alle, in der Echtwelt, wenn wir irgendwo ein Reh anfahren, kann man die Polizei rufen und eventuell erlösen die das, wenn kein Jäger da ist. Aber ja, was tun hier, ne, in diesem Wald? Und das wird jetzt hier eine moralische Entscheidung. Wie habt ihr sie getroffen?
Ich hab beruhigt.
Ich auch.
Oh, ihr seid so süß. Ich wollte wissen, was passiert, denn ganz ehrlich, was wollte Mike denn machen? Die zweite Option ist, den Hirsch zu erlösen. Was will er denn machen? Will er dem Hirsch das Genick brechen? Kann ein Mensch das?
Und genau das versucht er aber, ist das Witzige, oder?
Ja, genau.
Er schnappt sich das wirklich, den Hirsch beim Geweih und versucht, seinen Hals zu brechen. Also ist das Wahnsinn.
Ja.
Um Gottes Willen, aber es klappt ja wahrscheinlich dann nicht, oder?
Ja, er reißt den ganzen Kopf ab.
Richtig.
Nein, was ist er denn für eine Maschine?
Okay, Mann. Hey, ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay?
Oh, nein, 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 nein.
Okay, okay, Gott, wie soll ich?
Ich kann nicht hinsehen.
Okay, 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 okay.
Mike, was hast du getan?
So ein Scheiß, der ist ab.
Nein, pass auf. Wir bekommen diesen Kopf in Großaufnahme gezeigt. Also das Tier ist tatsächlich so schwer verletzt. Und wir sehen hier im Detail tatsächlich diesen Hals und man kann tatsächlich erahnen, dass das irreversibel ist. Und Mike nimmt hier diesen Hirsch an den Hörnern und will vermutlich einfach nur das Genick brechen. Ja, aber weil wahrscheinlich schon alles andere durch war, reißt er tatsächlich diesen Kopf ab. Er ist selber sehr erstaunt darüber, hat nicht damit gerechnet und es bleibt den beiden aber gar keine Zeit, darüber groß schockiert zu sein, denn irgendetwas reißt plötzlich an diesem Kadaver und zieht ihn in die Dunkelheit ins Gebüsch.
Lauf!
Oh mein Gott, was zur Hölle war das?
Keine Ahnung!
Eine Brücke im Keller! Hier, Mike! Komm hier rüber! Beschützen wir!
Und das ist natürlich für Mike und Jess Grund genug, die Beine in die Hand zu nehmen und die Flucht anzutreten, denn jetzt weiß jeder, dieser Verfolger, dieses Wesen, dieser Mensch oder wer auch immer da ist, der muss unmittelbar bei ihm sein. Und der hat wahrscheinlich auch diesen Elch oder diesen Hirsch getötet.
Und dann folgt ein Quicktime-Event. Wir fliehen. Ich bin hier mit dem Controller ganz gut klargekommen. Ja, wir springen über einen kleinen Fluss, entscheiden zwischen Abkürzung und dem normalen Weg, öffnen ein kleines Gartentor. Jessica fällt auf der Veranda hin. Wir helfen ihr hoch oder holen den Schlüssel. Ich habe ihr hochgeholfen. Und letzten Endes retten sie sich in die vermeintlich sichere Hütte.
Genau. Ich glaube, es kann noch keiner sterben bis hierhin. Ich glaube, das Spiel lässt es einfach so aussehen, als wäre es wichtig, aber ich glaube, Jessica und Mike müssen beide in der Hütte ankommen.
Ja, und wir sind endlich in der Hütte.
Ja.
Nach gefühlt 10 Kilometern Fußmarsch durch den tiefsten Wald sind wir in der Berghütte und ich war ein bisschen enttäuscht. So im Rückblick auf die Lodge ist das hier wirklich nur eine normale Berghütte.
Ja.
Kein Strom, kein Feuer prasselt, Jess ist nicht begeistert.
Ja.
Das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike.
Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder?
Tja, da ist doch ein Kamin.
Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird.
Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse.
Okay.
Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung.
Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben.
Mike?
Ja?
Feuer und Beleuchtung bitte.
Ja, my lady.
Zu Recht, denn es ist nicht unbedingt ein Upgrade, um nicht zu sagen, eher ein Downgrade ihrer Buchung. Denn, wie du schon sagst, das ist hier so eine richtige Lodge, wie man sie aus anderen US-amerikanischen Filmen kennt, wenn irgendwer irgendwo ganz einsam ein Eremitendasein führt. Und ja, selbst das Sofa, das den beiden heute ihren Nachtdomizil stellt, ist, naja, ein bisschen in die Jahre gekommen und wahrscheinlich auch sehr durchgesessen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Jessica ist klatschnass und es gibt hier keine Chance, irgendwie die Sachen über einen Heizkörper zu hängen oder so.
Ich wünschte, ich wäre jetzt nicht komplett nass, bis auf die Knochen, bloß wegen dir. Beschissene Aktion.
Tut mir leid, Jess.
Ich weiß nicht, wie meine Ansprüche im Verhältnis zu euren Ansprüchen so sind. Aber ich finde diese Lodge eigentlich total gemütlich. Und es ist ja jetzt auch nicht so eine kleine Absteige, wo du nur einen Raum hast. Die ist ja schon recht geräumig. Und auch das Schlafzimmer ist schön groß. Die Betten sind gemacht. Das Bett war jetzt auch keine kleine Klitsche irgendwie. Ich fand das jetzt gar nicht so schlecht.
Ja, es geht. Ich finde es auch in Ordnung. Es ist sehr groß, sehr geräumig. Dieser Gang, der hinten aus dem Wohnzimmer rausführt, hat mich überrascht, wie groß der eigentlich ist. Ja.
Du, ich würde hier meinen Lebensabend verbringen. Aber wir haben jetzt die Lodge gesehen, die große der Washingtons, und ich dachte, ihr Nebengelass ist ähnlich pompös. So ist die Hütte trotzdem toll.
Ja, im Vergleich ist das definitiv eine Absteige. Das ist ein Sicherungskasten, wir können versuchen, den Strom einzuschalten. Das klappt nicht, da kommen ein paar Funken angeflogen und wir kriegen keinen Strom hier in der Hütte.
Ach, siehst du, den habe ich gar nicht gefunden.
Das heißt, wir müssen tatsächlich ein Feuer entzünden.
Ja, genau. Es gibt irgendwo Streichhölzer in der Nähe. Es ist ja alles, was man benutzen kann, mit so einem kleinen leuchtenden Punkt markiert. Das ist nicht zu übersehen. Vorm Kamin steht noch so eine kleine elektrische Laterne. Und dann befüllt Mike den Kamin, der sowieso schon voll ist mit Holz. Er kloppt noch 3 Scheite rein. Und zündet den ganzen Haufen mit einem Streichholz an. Also ich mache ja gerne mal Feuer und scheitere, weil ich zu viel Holz nutze. Ja, naja, es prasselt trotzdem.
Es war verdammt trockenes Holz, war das. Also,
Ja, es gibt noch so ein paar andere Point of Interests hier drin. Es gibt noch ein Foto von Hannah, wie sie Tennis spielt. Es gibt noch ein kleines, wie soll man das sagen, so eine Art Handout von den über Native Americans, die hier in dieser Gegend gelebt haben, also amerikanische Ureinwohner, Indianer, wie man so sagt. Da wird auch nochmal Bezug genommen auf deren Mythologie. Und ganz wichtig, hier hängt auch eine Knarre an der Wand. Ein altes Jagdgewehr der Familie Washington. Und Mike, das habe ich natürlich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, das habe ich als allererstes an mich genommen. Da bin ich wie Mike schwer begeistert von Schießeisen. Ja, wir hätten hier die Chance, Jessica nochmal zu erschrecken, aber nachdem das letzte Mal so schief gegangen ist, lassen wir das lieber. Und außerdem sind wir verantwortungsvoll und bedrohen niemanden mit der Waffe.
Wow, Jess! Sieh dir das an!
Ist das ein Feuer?
Nein, viel cooler. Ne? Gefall ich dir?
Oh mein Gott! Warum drehen Kerle bei Waffen immer komplett am Rad?
Nichts? Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet.
Na, viel, viel relevanter für die Story fand ich jetzt eigentlich nicht mal unbedingt das Gewehr, sondern vielmehr den sehr schön illustrierten Kamasutra, den wir da finden konnten.
Ich habe den auch gefunden, auf dem Nachttisch.
Ja, ja, genau.
Es liegt ein Kamasutra. Es gibt 30 Arten, sich zu küssen. 31, wenn man auf den Mund dazu zählt. Ja,
ja, genau.
Oh, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Oh, ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport.
Ja, und die Schenkelumarmung. Ja, ja, war wunderbar. Und da hatte ich noch gedacht, ob das nicht vielleicht auch schon wieder so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl von Josh gewesen ist. So ein kleines, hey, für die Turteltäubchen gibt es direkt nochmal ein bisschen Inspiration dazu.
Meinst du, hat er den Wingman gespielt?
Ich denke schon, ja, ich denke schon.
Oh je, was ihr da alles erkundet habt, das habe ich gar nicht gemacht.
Ja, interessant. Viel wichtiger ist aber, während wir halt das Feuer starten wollen, wir gehen halt herum, suchen die Streichhölzer, erkunden die Hütte. Irgendwann beschwert sich auf einmal Jessica. Verdammt, ihr Telefon ist weg. Ich glaube, dass es einfach so auf dem Timer ist das oder so. Das kam einfach so mitten aus dem Nirgendwo, als sie das sagte. Und ja, sie hat anscheinend, als wir eben geflohen sind, zur Hütte ganz schnell ihr Telefon fallen lassen. Ich persönlich hätte jetzt auch gesagt, können wir bis morgen früh warten, bis wir das suchen, weißt du, und ja.
Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass da draußen ein vermeintlicher Bär umhergeistert, wobei der jetzt ja eigentlich auch gesättigt sein dürfte oder zumindest noch mit diesem Riesenhirschbock beschäftigt sein dürfte.
Ja, aber sie kriegt Ärger mit ihren Eltern, das ist schon das vierte Handy dieses Jahr, was sie verloren hat. Ja, bei mir hat sie jetzt hier noch Alkohol verlangt, will auch nicht wirklich rummachen, wahrscheinlich, weil ich sie nass gemacht habe. Und wir sollen noch unbedingt die Fensterläden schließen und dann setzen wir uns zu ihr, zu Jessica. Ich wusste nicht, dass nichts passiert. Die beiden ergehen sich dann in Teenie-Gequatsche, so von wegen Selbstvertrauen und alles nur Fassade und bla bla. Und ich fand das so deplatziert, einfach weil die alle aussehen wie Ende 20, Anfang 30. Ich kaufe denen das nicht ab, diesen ganzen Unsinn.
Ja, sie sind mittlerweile in Unterwäsche, glaube ich. Zumindest Jessica ist in Unterwäsche.
Ja, Mike hat auch sein Feinripp-Shirt nur noch an, sein Unterhemd, sehr schick.
Und auf einmal hören wir ein Geräusch. Also wir kommen leider nicht zum Geschlechtsverkehr, sondern wir hören ein Geräusch aus dem Badezimmer. Und zwar halt klirrendes Glas. Als würde ein Fenster eingeschlagen und dann hören wir Musik. Und das ist ja schon mal komisch. Also auf ins Badezimmer, was ist hier los? Und ja, wie es sich rausstellt, ist Jessicas Handy wieder da. Und zwar wurde es durch das Fenster hereingeschleudert und auf dem Handy wird halt Musik abgespielt.
Mike? Was ist das?
Ich weiß nicht.
Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte.
Dein Telefon.
Was? Wieso denn mein Telefon?
Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster.
Verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann!
Was?
Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten.
Sehr innovativ eigentlich, so ein Handy mit Rückkehrfunktion.
Ja.
Aber ich habe das mit der Musik natürlich wieder nicht gehört.
Ah, natürlich, ja.
Aber ja, ich hatte für mich nur wieder den Hinweis, dass es Jesses Handy war. Also natürlich ist es klar, dass es Jesses Handy war, weil es da jetzt random ins Badezimmer geflogen ist, aber da steht natürlich auch noch ganz dick auf dem Display Jess's Tunes, also ihre Playlist, die dann wohl abgespielt wird.
Okay, aber Jess entscheidet sich jetzt, okay, hier wird mir ein Streich gespielt. Das kann ja nicht sein. Hier ist kein Bär, hier ist kein Monster, hier ist nichts. Das muss Josh oder Chris oder irgendeiner von denen sein, die uns erschrecken wollen. Also rennt sie raus aus der Tür und schreit halt in den Wald hinein. Wir werden jetzt Sex haben, ihr könnt mich alle mal und so weiter und so fort. Ich fand das gut. Ich fand das prima.
Ja, ja, ja. Ich konnte mir das auch ganz, ganz gut ansehen, diese Sequenz.
Ja, aber währenddessen wird sie wieder beobachtet. Wieder Ego-Perspektive, rot-weiße Silhouette. Und dieses Etwas scheint in den Bäumen zu sein. Es beobachtet von sehr weit oben.
Ja.
Und Jess sieht es natürlich nicht.
Ja, sie betritt die Hütte wieder und dann eine der besten Sequenzen bisher. Weit rein in die Hütte kommt sie nicht, vielleicht einen halben Meter, bis irgendwas sie von hinten greift und durch die Tür wieder rauszieht. Ist eine sehr coole Aufnahme, wie ich finde. Sie hält sich halt noch an der Tür fest, aber die Kraft hat sie nicht, um sich zu widersetzen.
Ja, sie wird durch dieses kleine Fenster, dieses kleine Sichtfenster in der Holztür gezogen.
Ah, genau.
Ja, das ist dieser typische Half-Life-Moment. Wir kommen irgendwo hin und sehen gerade noch, wie ein Wissenschaftler oder ein Wachmann in irgendeinem Lüftungsschacht verschwindet. Und so ist es hier mit Jess, die noch die Tür geschlossen hat hinter sich, zu uns sagt, Hello Gordon. Und dann kommt etwas und zieht sie von hinten nicht in den Lüftungsschacht, aber durch die Tür.
Ja, was für mich da auch noch interessant war, wir konnten so ein bisschen erahnen, was oder vielmehr, was uns da aus der Tür gezogen hat. Denn die Hände, die Jess am Schopf gepackt haben, das schienen vielleicht nicht zwingend menschliche, aber definitiv humanoide Hände zu sein.
Ja.
Da gab es nochmal so ein Close-up auf ihr schreiendes Gesicht. Und da konnte man das sehr, sehr deutlich sehen. Ja, wobei, menschlich waren sie sicherlich nicht, aber durchaus ganz, ganz klassische
Fünf-Fingerhände, ja.
Fünf-Fingerhände, dreigliedrige Fünf-Fingerhände mit einem extrem langen Daumen.
Mhm. Ja, insgesamt waren die Hände sehr groß, das stimmt.
Mhm.
Ja, wir bekommen dann hier einen Schnitt. Wir erfahren nicht, wie es weitergeht dort im Außenareal, sondern wir sind jetzt wieder im Haupthaus und sind wieder bei Chris und Ashley. Denn die beiden wollen der Bibliothek auf den Grund gehen, denn das war der Hinweis, den sie beim Hexenbrett bekamen.
Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert?
Keine Ahnung.
Beide machen sich auf den Weg in die Bibliothek. Wie gesagt, sie besprechen nochmal die Seance, wie Josh darauf reagiert hat. Sie haben nur eine Kerze dabei. Der Strom ist offenbar immer noch aus und niemand kümmert sich. Und in der Bibliothek angekommen, schießen plötzlich mehrere Bücher aus dem Regal direkt auf beide zu und offenbaren einen Schalter. Das fand ich sehr seltsam.
Ja, sehr seltsam. Wie halt auch das Hexenbrett. Es ist halt auf einmal was Übernatürliches hier, was nicht einfach ein Monster oder so ist. Es erscheint ja irgendwie ein Gespenst hier zu sein oder so, ja.
Das fand ich dann wieder zu sehr aufs Auge. Klar, Hexenbrett hin oder her. Aha. Aber die Washingtons hatten ja auch mit Film zu tun. Mhm. Filmtricks, ja. Filmrequisiten. Hier wusste ich nicht genau, ist das nun Geist oder ist das ein Trick? Warum sollte das passieren in dem Moment? Ist doch unsinnig.
Scheiße, Vorsicht! Alles okay?
Ich glaube schon. Da!
Was?
Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das?
Ist das ein Knopf?
Wozu sollte da ein Knopf sein?
Sehr gute Frage.
Soll ich draufdrücken?
Dazu sind Knöpfe da, schätze ich.
Genau. Und vor allen Dingen, das hat mich auch noch gewundert, wie du schon sagtest, Ringo, die waren ja, oder der Mr. Washington war ja eben dick im Filmgeschäft unterwegs. Und bei dem Ouija-Board machte das noch Sinn, dass es eine Filmrequisite war, insbesondere wie das dann hinterher der Tisch gewackelt hat und dieses dreieckige Schiebeding mit Loch drin sich da runterkatapultiert hat. Aber selbst wenn ich jetzt so ein Filmbuff wäre, was würde mir so ein versteckter Knopf mit so einem Mechanismus, die Bücher aus dem Regal schmeißen zu lassen, was würde mir das nutzen? Also,
ja, in meinem eigenen Haus, ne?
Weiß nicht, ob ich sowas in meine eigene Lodge einbauen würde, weiß ich jetzt nicht.
Ja, die Bücher machen keinen Sinn. Der Knopf selbst, wenn ich reich wäre, ich hätte nur geheime Gänge und so weiter in meinem Haus.
Ja.
Gar keine Frage, denn das ist, was der Knopf macht. Wir drücken den Knopf und eine geheime Tür öffnet sich. Ja.
Wow, Wand geht auf, Kopf explodiert.
Sind wir hier in einem Film oder sowas?
Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie.
Typisch für die Washingtons, sogar mit Geheimgängen im Haus.
Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt.
Und sollen wir reingehen?
Ja, geh vor.
Nee, du gehst.
Genau, bevor wir durch diese geheime Tür gehen, konnten wir hier in dieser Lodge noch einen weiteren Totem finden. Ich nenne ihn mal den Wolfi-Totem, denn wir haben hier gesehen, wie jemand einen Wolf tätschelt. Also streichelt.
Ja, Mike ist das.
Genau, das wissen wir noch nicht, aber wir sehen, wie jemand ja diesen Wolf streichelt. Warum auch immer. Und dann hört es auf.
Mist, ich muss mehr gucken. Ich habe jetzt schon 3 oder 4 Totems verpasst.
Das macht nichts. Wir nehmen sie für dich mit.
Ja, danke schön.
Ja, ich glaube, wir können hier auch irgendwo eine kleine Luke im Boden sehen, wo Licht rauskommt, obwohl wir doch wissen, dass der Strom aus ist. Was keinen Sinn macht. Wir sollen da im Keller sein und hat da Licht am Brennen.
Das habe ich erst beim Rausgehen gesehen, aber ja, ist richtig. Mhm. Ein seltsamer Satz, den hat Chris gesagt, weil wir ja einen Geheimraum geöffnet haben, dass die Washingtons eventuell nichts davon wussten, weil das Haus uralt ist.
Ja.
Ich dachte, die Washingtons haben dieses Haus hier oben neu hingezimmert. Habe ich das so falsch verstanden?
Hätte ich jetzt genauso verstanden, weil jetzt mal ganz im Ernst, das Haus sieht auch weder von außen noch von innen in irgendeiner Form sehr alt aus. Und auch wenn die Bauart schon recht klassisch ist mit diesem Natursteinfundament und den, ja, keine Holzbalken, sondern richtige Baumstämme als Außenwände, das wird ja heutzutage immer noch Richtung Mount Washington und so baut man ja tatsächlich noch heute solche Häuser. Das sieht ja in keiner Weise alt aus. Auch die ganzen Sachen, die verbaut wurden, die ganze Elektrik, die verbaut wurde, die ganzen, ja, das ganze Innenleben ist absolut nicht alt.
Aber der Satz ist da, hat mich sehr gewundert.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, das stimmt. Dass das Ganze auch gar nicht so alt ist, sehen wir auch, wenn wir durch diese Geheimtür gehen, denn wir bekommen hier einen etwas komischen Schnitt hin in die Optik einer Art Überwachungskamera. Wir sehen das, weil plötzlich das Bild schwarz-weiß ist und es ist auch so leicht gekörnt wie von einer, ja, nicht ganz so gut aufgelösten Kamera. Und sie beobachtet Chris, wie er durch dieses Bücherregal schreitet. Eine große Spinne läuft noch über die Linse. Das ist für alle Menschen mit Arachnophobie besonders angenehm. Und dann kommen wir hier in, ja, diesen Art, wie soll ich das sagen, Geheimraum. Wir finden hier eine Art Schreibtisch, Bücherregale darüber und dann auch ein Foto von Beth und Hannah.
Ich habe mir aufgeschrieben, was drauf stand. Darf ich es mal vorlesen? Und zwar stand drauf, ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Und ich denke mal, das soll eher so aussehen, als wäre es von diesem vermeintlichen Psychopathen, der vor einer Weile ausgebrochen ist, geschrieben worden.
Ich hätte noch mal eine Nebenfrage oder eine Zwischenfrage zu der Spinne. Hatte die jeder von euch?
Ja, nee, ich nicht. Ich glaube, ich weiß warum. Ich wollte nämlich auch was sagen schon. Ich glaube, weil Fabian vielleicht dem Dr. Alan Hill gesagt hat, dass ihn Spinnen, beunruhigen. Deswegen hast du eine Spinne gesehen.
Ja.
Genau, und ich auch.
Ja.
Ich habe gar nichts gesehen. Also ich kann mich an keine Spinne erinnern. Es kann natürlich sein, dass die da waren. Ich habe es nicht gemerkt, aber...
Habt ihr dann was anderes gesehen?
Ja, Clowns anscheinend bei mir oder so.
Ah ja, okay. Dann kommt vielleicht bei euch später irgendwann eine Schneeschlange oder sowas. Keine Ahnung. Genau.
Hier können wir uns entscheiden. Zeigen wir Ashley, die ja hinter uns steht, das Foto mit der beunruhigenden Nachricht oder nicht? Ich habe es ihr gezeigt, warum auch nicht? Sie reagiert halt beunruhigt. So ist es nun mal, wenn man sowas findet. Und dann ist der Raum eigentlich abgefrühstückt.
Ja, hier sind halt ganz viele Versatzstücke, die Chris nun sagen kann. Zum Beispiel über diesen Victor Milgram, weil er sein Poster gesehen hat. Dass hier anscheinend dieser Kerl abgehauen ist, geflohen ist. Dem wird er dann, falls wir den Anrufbeantworter abgehört haben, wird er auch darüber reden. Falls wir das Licht im Keller gesehen haben, wird er Ashley das auch mitteilen. Es sind halt ganz viele Sachen, die geschehen sein können, aber nicht mussten. Und die würde er Ashley hier mitteilen.
Ja, stimmt. Diesen Mini-Recap hatte ich ein bisschen später. Das war mehr für uns, für jemanden, der viel verpasst hat. Deshalb fasst er es für Ashley und fürs Publikum sozusagen nochmal ein bisschen zusammen.
Genau. Wir können hier unten jetzt noch ein bisschen weiter erkunden und kommen irgendwann zu einer großen Doppeltür, die aufschwingen kann. Und diese Tür fängt plötzlich an zu rütteln, als würde entweder jemand von draußen oder von drinnen den Raum wechseln wollen oder als würde irgendwer, irgendetwas an den beiden Türknaufen rütteln. Ashley denkt sich nichts dabei, will nachsehen, was es ist, öffnet die Tür und wird aber prompt in diesen Raum hineingezogen. Die Tür verschließt sofort wieder und Chris, mutig wie er ist, Beschützerinstinkt, will natürlich seiner, ja, geliebten Ashley zur Hilfe eilen, aber die Tür ist verschlossen. Er kommt nicht wirklich hinein, rüttelt auch, stemmt sich mehrfach gegen diese Tür, dann geht sie auf, er fällt in diesen Raum und wird aber sofort bewusstlos geschlagen.
Hörst du das?
Das war Josh!
Das kam aus der Küche.
Josh!
Josh, wir kommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Alles klar?
Wir sehen erstmal nicht, von wem oder von was. Er liegt dann bauchlinks auf dem Boden, die Kamera fährt hoch und wir sehen plötzlich den schon oft erwähnten Psychopathen. So nennen wir ihn jetzt mal. Denn was wir hier sehen, ist ein großer Mann mit Arbeitshandschuhen, Arbeiterkluft, so eine Art Blaumann, die Ärmel sind hochgekrempelt, ein Leder-Tool-Gürtel mit verschiedenen Werkzeugen darin und dann so eine Art Horror-Clowns-Maske, allerdings nicht so mit bunten Haaren und so, sondern eher mit langen schwarzen Haaren. Unklar, ob das die echten Haare des Psychopathen sind oder ob sie Teil der Maske sind, aber er sieht sehr verstörend aus. Er atmet auch sehr schwer und definitiv jemand, der, ja, der es hier sehr ernst meint.
Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich eine Maske ist. Die sah sehr organisch aus, fand ich. Wäre noch etwas beunruhigender.
Ja.
Dachtest du jetzt sowas wie Leatherface-mäßig, oder?
Nee, dass das irgendwie noch ein übernatürliches Monster ist. Wir sind jetzt schon bei Geistern, jetzt haben wir noch einen Horrorclown, der wirklich so einen Kopf hat.
Ach so.
Es ist wahrscheinlich eine Maske, aber wie gesagt, es sah sehr organisch aus.
Aber wir sehen, wie er noch steht zwischen Ashley und Chris. Beide sind übrigens bewusstlos geschlagen worden von ihm. Und er nimmt sich jetzt zuerst Ashley vor, zieht sie irgendwo hinten in die Dunkelheit und dann gibt es einen ganz kurzen Schnitt. Ist es eine Art Luftballon, den wir hier sehen, mit einem Pfeil darauf, der andeutet, wo es weitergeht? Ich vermute. Und dann sehen wir, wie dieser Psychopath, wir nennen ihn jetzt einfach Psychopath, mit einem Streichholz Kerzen anzündet in dieser Lodge, als würde er mit dem Licht einen Weg markieren wollen und jemanden führen wollen.
Was wir hier nicht vergessen dürfen, ist, er hat auch Josh in seiner Gewalt, weil der war ja auch im Haus.
Ja.
Und wir haben ihn auch schreien hören, als wir ihm gefolgt sind. Ja. Und er muss ja irgendwo sein.
Mhm, genau. Ja, wir bekommen dann einen Schnitt und wir befinden uns jetzt wieder im, ich mag es gar nicht mehr so nennen, weil es sieht überhaupt nicht mehr so aus, aber im Therapiezimmer.
Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst.
Wir sind wieder bei unserem, ja, altbekannten Psychologen. Er steht wieder am Fenster, wendet sich dann zu uns und nimmt Platz, aber diesmal wirkt das Ganze noch düsterer. Ketten hängen von der Decke, das Fenster ist nicht mehr zugenagelt, aber es ist trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber kennt ihr das, wenn man in Videoaufnahmen oder Bildern Kälte spürt? So ging es mir.
Oh ja.
Weil
ja,
es so dunkel war und überall nur Stein und es hat sich irgendwie, ich hatte das Gefühl, hier sind deutlich unter 20 Grad im Raum. Und er spricht wieder zu, fraglich uns oder zu jemandem und fragt uns über die Teenager aus.
Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung.
Wie sah denn bei euch das Therapiezimmer aus? Denn wir hatten ja jetzt gerade schon mal diesen Fall mit der Spinne. Und bei mir war an diesem verbarrikadierten oder halb verbarrikadierten großen Fenster nicht einfach nur Ketten, die runterhingen, sondern da war eine Vogelscheuche, die quasi wie an einer Kette aufgehängt daran befestigt war. Das war ja keine richtige Vogelscheuche, sondern eher eine Schaufensterfigur, aber mit so einem typischen Vogelscheuchenkopf.
Ah, macht Sinn.
Ah, okay. Und bei mir war es eine Schaufensterpuppe mit einer Clownsmaske.
Sehr schön.
Ich glaube, ich hatte einen Sarkophag noch gegen die Wand irgendwie genagelt.
Den hatte ich auch.
Ja, okay. den hatten
okay,
wir auch.
Okay, der ist vielleicht bei allen da. Ja.
Es ist aber eine sehr interessante Therapiesession, die wir haben, denn Dr. Hill reicht uns ein Buch. In dem Buch angezeichnet sind die Porträts von unseren Kumpels, von unseren ganzen Teenagern. Und wir sollen uns entscheiden, es sind immer zwei Seiten, die wir sehen, wen wir lieber mögen. Es ist dann, magst du Sam oder magst du Josh? Magst du Emily oder magst du Matt und so weiter? Geht aber eigentlich darum, wen wir am wenigsten mögen. Das wollen wir rausfinden, nicht wen wir am meisten mögen. Und habt ihr auch alle Emily bekommen?
Ja.
Ja, okay. Emily versus Jess. Ja, ja.
Er sagt, ja, a little too bitchy for your taste. Zu mir, ja.
Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir?
Ja, genau.
Ja. Also ich war nicht überrascht, dass es Emily wird bei mir.
Nein, ich auch nicht.
Ja, und dann ist die Zeit um. Die Sitzung ist beendet.
Ah, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder.
Ja, wir starten mit Kapitel 4, Loyalität, 7 Stunden bis zum Morgengrauen. Und ich denke, dass sich diese 7 Stunden insbesondere für Mike jetzt wahrscheinlich wie eine Ewigkeit anfühlen dürfen, denn er schnappt sich das Jagdgewehr von der Wand und rennt zur Tür hinaus.
Oh fuck! Oh fuck, so ein Fuck! Jessica!
Natürlich noch weiterhin leicht bekleidet in seinem Fashion-Feinripp-Unterhemd, packt sich die Laterne, also Jagdgewehr in der einen Hand, Laterne in der anderen, rennt raus, stolpert noch ein wenig über dieses, was war das, so ein Kreuz?
Ja, Fensterkreuz, ne, was da liegt.
Ach, das Fensterkreuz, ja, das kann natürlich sein, richtig, das macht Sinn. Stolpert über dieses Fensterkreuz und rennt hinaus in den Schnee, um ihr zu folgen. Dann haben wir nochmal die Möglichkeit, irgendwas zu zielen.
Genau, wir sehen von oben runter in einer Art Canyon, das ist ziemlich zerklüftet hier, diese Gegend. Und da sehen wir, wie Jessica über den Boden robbt und um Hilfe ruft. Und wir können da zwar auf etwas zielen, aber so richtig gute Sicht haben wir nicht. Also wir sehen hier noch nicht, was sie da verfolgt. Aber wir sehen, wie sie zurückgezogen wird.
Es ist komisch, denn Mike müsste eigentlich nur sein Gewehr irgendwie so einen Zentimeter nach rechts tun oder so. Und wir würden genau ein richtig gutes Bild von dieser Kreatur bekommen, die Jessica da weggezogen hat. Aber das Spiel entscheidet sich, nee, das zeigen wir noch nicht.
Ah, okay, ich hatte vorher noch ein Quicktime-Event an der Brücke am Fluss. Nehme ich die Brücke oder gehe ich über so ein paar Betonteile rüber? Das ist dann sehr Quicktime-lastig, das darf man nicht zu oft versauen. Das wird sonst hinten raus kritisch, ja?
Ja, also es ist so in diesem Kapitel. Ich glaube, es sind insgesamt 4 Entscheidungen, die wir treffen. Und das sind im Regelfall so, willst du schnell oder willst du sicher dich fortbewegen? Und dann gibt es halt schwierigere Quicktime-Events in den schnellen Pfaden. Wenn man 5 Quicktime-Events falsch macht, dann hat das Ende des Kapitels ein anderes Resultat.
Ah ja, siehst du.
Genau, und wenn man aber einen sicheren Weg wählt, dann zählt das auch als etwas falsch machen.
Ah, also ich habe ganz instinktiv immer den schnelleren Weg genommen.
So, habe ich auch, ja.
Weil es war eine gewisse Dringlichkeit einfach da, dachte ich mir, komm, los jetzt, Feuer.
Genau, denn wir verlieren einfach Zeit. Wenn wir die Quicktime-Events nicht schaffen, dann stolpert Mike ein wenig herum. Wir verlieren Zeit. Wenn wir die sicheren Pfade wählen, verlieren wir Zeit. Also quasi wollen wir Zeit sparen hier.
Es geht so ein bisschen darum, den besten Mix zu finden aus Geschwindigkeit und trotzdem noch schaffbaren Quicktime-Events. Denn eins ist auch Fakt, wenn man immer den schnellen Weg wählt, werden die Quicktime-Events, ich finde, anspruchsvoll. Und das im ganzen Spiel. Also ich habe da ein paar Mal welche versaut.
Ja, die werden immer unberechenbarer, habe ich das Gefühl.
Ja, und auch kürzer. Also die Momente, in denen man noch reagieren kann.
Ja, hier habe ich es nicht versaut. Wo ich es mal versaut habe, ist, wenn ich den Controller gerade nicht in der Hand hatte, weil ich dachte, ach, ich bin sicher und die beiden unterhalten sich doch nur und auf einmal, zack, ist dann irgendwas und ach, verflixt und so gut. Dann greife ich schnell zum Controller, treffe alle Knöpfe auf einmal.
Ach, guck mal ihn an, ja.
Ich glaube das nicht.
Mit deinen Boxhandschuhen, mit denen du immer spielst.
Genau, hier habe ich immer schnell gewählt. Wir haben auch oft die Wahl zwischen, wollen wir springen oder wollen wir den Pfad gehen? Generell, oder wollen wir springen oder an der Wand entlang? Ich bin immer gesprungen. Ich dachte, springen ist schnell.
Obwohl sich Mike hier geradezu suizidal verhält teilweise, gerade in der Schlucht, wo wir hinuntergesehen haben. Er ist einfach runtergesprungen. Also er ist runtergerutscht auf dem Hintern, konnte sich gerade noch links und rechts so ein bisschen festhalten per Quicktime-Event. Aber das war waghalsig, sehr waghalsig. Aber schnell.
Ja. Aber jetzt haben wir schon so ein bisschen angerissen, was Mike hier machen kann und was wir gemacht haben. Aber wir müssen das nochmal beschreiben für die Leute, die jetzt zuhören und die das Spiel nicht gespielt haben. Denn wir sind jetzt hier ein kleines Stück in diesen Canyon hinabgesprungen und dann ging es von diesem Canyon, wo wir Jess gesehen haben, nochmal nach unten. Und jetzt sind wir wieder hier in so einer Art Bergbaugebäude und so ein bisschen Industrieanlage. Hier sind plötzlich Zäune, Ketten und auch so Lagerhallen oder Industriehallen. Wenn ich jetzt von Industriehallen spreche, dann meine ich überwiegend Hallen aus Holz. Also hier ist nichts betoniert oder so. Oder zumindest, wenn, dann nur ein Fundament, eine Bodenplatte. Und wir sehen ganz kurz Jessica, wie sie in eine dieser Hallen hineingezogen wird. Wir sehen aber immer noch nicht, von wem oder von was. Wir haben auch kein freies Schussfeld, wir können also immer noch nicht schießen. Und Mike sprintet ihr hinterher, aber die Tür wird vor seiner Nase verschlossen.
Richtig. Wir rennen trotzdem rein. Wir stehen dann in besagter zugiger Bretterhalle. Mhm. Gehen rechts die Treppe runter, eine Ebene tiefer und dann in einen Stollen. Am Ende liegt Jessica, leblos in einem Aufzug. Das ist eine Totemszene von vorher, wenn ich mich recht erinnere. War das so?
Ja.
Ah ja, okay.
Ja, so ähnlich, ja.
Also hier liegt sie, falls wir alles richtig gemacht haben. Hier liegt sie etwas anders, wenn wir alles falsch gemacht haben. Ich sag's jetzt einfach mal, bei uns lebt sie jetzt, richtig?
Bei mir lebt sie.
Ja.
Oh ja.
Okay, sie könnte auch keinen Unterkiefer haben in diesem Moment. Ah,
schön.
Genau, ja. Also die erste Teenagerin könnte hier schon ihr Leben gelassen haben.
Und wir könnten auch die Kreatur sehen, deswegen. Das habe ich bei mir halt nicht machen können, weil sie noch lebte. Aber falls wir halt zu schlecht sind, zu langsam sind, können wir sehen, wie die Kreatur ihr den Unterkiefer rausreißt. Das heißt, wir hätten das erste Mal, dass wir die Kreatur komplett sehen können.
Ringo, du hattest gerade noch den Totem erwähnt. Wir hätten in dieser zugigen Lagerhalle auch noch ein weiteres Totem finden können. Mhm. Dies hätte uns dann Matt gezeigt, wie er in einer, ich weiß nicht, ob es ein eingestürzter Stollen sein sollte oder eine Höhle oder sonstiges, aber wie er dort aufwachte und neben ihm eine, ich glaube, das soll sowas wie eine Leuchtfackel oder sowas gewesen sein, so ein Leuchtgeschoss vielleicht.
Genau, so eine Magnesiumfackel, ja.
Ja, ja.
Und genau, er wacht dort auf und guckt sich um und das war's dann auch schon. Aber ich muss sagen, dass dieser Totem, ist übrigens ein Glückstotem, für alle, die dies interessiert, den kann man auch sehr, sehr leicht verpassen, weil wir ja eigentlich in einer zeitkritischen Situation sind. Wir haben ja, wenn man diesen Totem findet, noch nicht Jessica gefunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass er hier liegt, weil ich ihn in der Recherche gesehen habe, aber ich selber habe ihn nicht gefunden, weil ich wusste, das ist hier zeitkritisch. Ich bin hier nicht rumgelaufen und habe nochmal rechts und links geguckt.
Ja, sinnvoll. Aber als wir Jessica dann aufhelfen wollen, sie lebt, wie gesagt, stürzt sie mit dem Aufzug hinab.
Jessica!
Nicht besonders tief, aber sie ist dann scheinbar unerreichbar. Ja. Für Mike, was ich ein bisschen unsinnig fand, ich wäre hinterher gesprungen, aber Mike zielt stattdessen nach oben in den Schacht hinein. Dort sieht er etwas, eine Silhouette, einen Kopf, wir können auch schießen. Und dann, anstatt jetzt runterzuspringen zu Jessica, folgen wir dem Wesen, was wir da oben gesehen haben. Und zwar über die Treppe, die sich rings um den Schacht schlängelt, aber nach oben hin in nicht so gutem Zustand ist.
Aber Ringo hat schon recht, es ist nicht so ganz intuitiv, denn unsere Liebelei Jessica fällt nach unten, wir gehen aber nach oben. Jetzt ist natürlich die Frage, hat Mike hier gedacht, okay, die hat zwar das hier überlebt, aber den Sturz mit dem Aufzug nach unten in die Tiefe, ins Dunkle, wir wissen ja nicht, wie tief sie gefallen ist. Ja, wir wissen, manche Stollen gehen bis zu 40 Meter unter Tage, der jetzt vielleicht nicht, aber wir wissen ja nicht, wie tief sie gefallen ist. Die Chance, dass sie überlebt hat, die mag da sein, aber vielleicht geht es Mike in dieser Situation noch einfach nur noch darum, hier selber rauszukommen. Keine Ahnung, auf jeden Fall geht er nicht nach unten, Jessica helfen, wie du schon gesagt hast, Ringo, sondern nach oben.
Ich fand das schon recht nachvollziehbar, muss ich gestehen, denn er hätte Jess ja jetzt in diesem Moment sowieso nicht allzu viel helfen können, gerade jetzt in dieser Sekunde. Allerdings war die Gefahr ja noch gar nicht gebannt. Und jemandem zu helfen, wenn man weiß, dass irgendetwas oder irgendjemand einem im Nacken sitzt und dich vielleicht dann selber noch angreifen könnte, dann würde ich die Priorität auch nicht allzu weit unten einordnen, dass man erstmal die Gefahr bannen sollte.
Ich hatte hier in diesem Klettermoment, der jetzt folgt, also wir müssen jetzt hier diesem Aufzugsturm, so nenne ich das jetzt mal, das ist ein Stahlgerüst, das auch so Maschendrahtzaun umspannt hat, rechts, links, vorne, hinten. Ich hatte hier ganz krasse Tomb Raider-Vibes, gerade was so diese aktuelleren Tomb Raider-Teile angeht, wo Lara Croft noch sehr jung ist und deutlich verletzbarer als in der Ur-Trilogie, so nenne ich, sage ich jetzt mal. Das hat sich alles schon sehr ähnlich angefühlt. Wir kommen oben an und wir sehen dann den mysteriösen Fremden, der da wegläuft. Wir können jetzt nochmal auf ihn schießen und es klickt einmal kurz, wir treffen nicht. Mike reißt etwas wütend nur das Zielfernrohr ab, was ein ziemlich cleverer Move ist. Ich glaube, das hätten nicht viele in der Situation getan. Viele hätten das Gewehr weggeschmissen oder bei sich behalten, aber er reduziert es auf das Wesentliche, nämlich dass er noch ein bisschen eine verbesserte Optik hat. Und wir müssen uns einen neuen Weg suchen, denn der mysteriöse Fremde hat eine mechanische Tür hinter sich verschlossen. Was bemerkenswert ist, denn das bedeutet ja, dass hier irgendwie Mechanik oder Elektrizität sein muss, die ja bisher irgendwie nirgendwo vorhanden war.
Ah, hier hätte ich noch zwei Einwürfe. Erstmal, habt ihr die Grafik bewundert? Mike ist jetzt von oben bis unten mit Dreck beschmiert, mit Blut, mit Wunden. Sein Feinripp ist auch schwarz vor Ruß. Das hat so tolle Die-Hard-Vibes. Ich muss sagen, hier lässt die Grafik die Muskeln spielen. Und bei der Situation mit dem Tor war ich mir nicht sicher. Ich habe ja immer den schnellsten Weg gewählt, als ich den Aufzug hochgeklettert bin. Habe aber auch ein paar Mal die falsche Taste gedrückt, bin wieder runtergefallen. Hätten wir den richtigen Moment erwischen können? Hätten wir ihm hinterherrennen können? Das wäre nicht passiert. Ah, okay, gut, alles klar.
Nein, nee, ich glaube nicht.
Ja, gut, dann weiter.
Ja, Mike folgt stattdessen einem alternativen Weg, der irgendwie noch tiefer in den Stollen hineinführt. Er hat zum Glück sein Zippo-Feuerzeug dabei und versucht sich damit irgendwie ein bisschen den Weg zu erleuchten. Er versucht es anzumachen. Wir bekommen dann so eine Art Detailsicht, Großaufnahme seiner Hand, wie wir so ein kleines Minispiel, wie wir eben dann den Controller-Stick nach unten drücken müssen, um dieses Rädchen am Zippo zu bewegen. Und im Hintergrund ist natürlich diese Bretterwand von diesem Stollen. Und wenn dann das Licht angeht, sehen wir zwei große Gollum-artige Augen zwischen diesen Brettern hervorlugen, die dann natürlich schnell wieder in Dunkelheit verschwinden. Und das war ja ein sehr gruseliger Moment. Es hatte so ein bisschen was von The Hills Have Eyes, wo man so beobachtet wird. Ja, wir sehen aber, dass wir hier wieder nicht alleine sind in diesem Stollen. Also die Gefahr ist nicht gebannt. Und möglicherweise war auch der Fremde nicht die Gefahr.
Aber hattet ihr hier keine Öllampe?
Doch, die kommt jetzt.
Ein paar Meter später finden wir eine Öllampe, Tim, in den Bergarbeiterquartieren. Hier öffnet sich alles wieder. Wir sind raus aus dem Schacht. Mhm. Ja, wir finden noch einen Zettel und ein Totem in einem Nebenschacht. Die Totem-Sequenz war dermaßen kurz, dass ich sie mir gar nicht aufgeschrieben habe.
Es ist eins der Hunger-Totems, das zweite.
Ja.
Und zwar sehen wir aus der Ego-Perspektive einen Menschen, der so im Kollabieren ist, also am Stöhnen, und dann fällt er runter. Und dann sehen wir, wie seine Sicht sich von einer normalen menschlichen Sicht halt in diese komische Thermalsicht ändert.
Ist das so? Habe ich vielleicht eine falsche Taste gedrückt und es abgebrochen aus Versehen? Das ist ja doof.
Ja, also, da ist also eine Art Transformation, die da stattfindet.
Ja, muss aufpassen, nächstes Mal, alles klar.
Und man muss noch sagen, das waren weibliche Hände, auf die die Ego-Perspektive geschaut hatte, auf den Boden.
Aha, aha.
Ah, da habe ich gar nicht drauf geachtet, ja.
Und das ist halt ein Totem, das vorher im Spiel nicht da war. Das ist halt fürs Remake neu. Mhm.
Ja. Mike schafft es dann hinaus aus dem Stollen, die haben gesehen, dass der Stollen gar nicht mehr so tief war. Wir kommen an eine Art Felsenwand heraus. Wir haben mittlerweile deutliches Schneegestöber da draußen. Und wir sehen, beziehungsweise Mike sieht in der Ferne ein altes, baufälliges Gebäude. Wer aufmerksam war, weiß, dass es hier oben nicht nur mehrere Stollen, mehrere Hütten gibt, sondern auch noch ein altes Sanatorium. Wir erinnern uns ganz am Anfang von unserem Abenteuer war mal ganz kurz die Rede von einem alten Sanatorium, und offensichtlich hat das Mike hier erreicht. Und dort versucht er vermutlich Zuflucht zu finden oder Hilfe oder was auch immer.
Das hatte ich so gar nicht erkannt als das Sanatorium, das macht total Sinn. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre so eine Art, wie nennt sich das nochmal, Sternenwarte, weil es für mich sah das aus wie so ein Kuppelgebäude oben mit einem großen Loch drin, wo man durchaus ein Teleskop hätte rausschieben können.
Das ist der Schlafraum. Für die Verrückten.
Ja, es ist komisch. So Irrenhäuser sahen irgendwie immer so imposant aus, oder? Findet ihr nicht auch?
Damals, ja. Ja.
Immer wenn man in Horrorfilmen Irrenhäuser sieht, sind das immer so wahnsinnige Luxusgebäude. Weiß auch nicht.
Naja, umfunktionierte wahrscheinlich. Ich wusste es jetzt auch nur, weil wir vorher darüber gesprochen haben. Aber Mike erspäht hier noch jemanden, der sich auf den Weg nach oben macht. Können wir ihm hier direkt folgen oder war vor uns eine Schlucht? Ich habe das nicht genau gesehen.
Ich glaube, vor uns war eine Schlucht und das Spiel hat uns nur gezeigt, okay, das ist die Richtung, in die wir müssen, weil der mysteriöse Fremde sich auch durch den Tiefschnee dahin schleppt. Wir konnten übrigens nicht länger sehen, denn es gibt hier für uns als Spieler einen Schnitt. Wir sind jetzt wieder in der Lodge und erfahren, was währenddessen dort passiert ist, denn Chris ist zu sich gekommen. Er wurde nicht vom Psychopathen weggeschleppt wie Ashley oder Josh, sondern er befindet sich noch immer in der Lodge mit ordentlich Schädelbrummen und muss sich nun darum kümmern, seine Freunde zu finden.
Wir sind hier in der Küche, das war mir vorher nicht klar, das sehen wir erst jetzt, wo wir uns aufrappeln und folgen dem Weg durch die Doppeltür nach draußen, wo wir im Prolog das erste Totem im Schnee gefunden haben. An der Wand im Gang nach draußen ist Blut, viel Blut.
Nicht gut, nicht gut, oh nein.
Wir sind dann draußen, gehen weiter. Ich habe hier keine Fußspuren gefunden. Das heißt, es muss ein bisschen Zeit vergangen sein. Wir waren wohl eine ganze Weile bewusstlos.
Ja, vermutlich.
Draußen stoßen wir auf eine beleuchtete Abzweigung, an dessen Ende ein Schweinekopf liegt, ein riesiger Schweinekopf. Aber vorher, bevor wir den begutachten können, schießt eine Art Clownsvogelscheuche aus dem Boden.
Hm. Was zum Teufel?
Hattet ihr das auch?
Ja, bei mir war es eine normale Vogelscheuche.
Ja, oder eine Zombie-Vogelscheuche. Also die kann dann so eine Art Zombie-Kopf haben, ja.
Ah ja, dann ist das wieder diese Dr. Hill-Sache mit den Ängsten, alles klar. Ist ja billig. Wir folgen wieder dem regulären Weg. Ein paar Meter weiter sehen wir schon eine Hütte. Der Eingang ist beleuchtet und lockt, genau wie der Schweinekopf gelockt hat, weil er beleuchtet war. Wir gehen rein, die Tür knallt hinter uns zu und wir sind jetzt offensichtlich in der Höhle des Löwen. Alles hier schreit psychopathischer Serienmörder, das ganze Interieur, alles was hier so rumliegt.
Ja, das ist Jigsaw.
Apropos psychopathisch, ich denke mal, du hast da wahrscheinlich auch wieder einen Totem verpasst.
Ich glaube auch, ja.
Denn auf dem Weg zur Hütte konnten wir noch einen finden, wo gezeigt wurde, dass jemand, ich konnte nicht genau erkennen, wer es war, es hätte Chris sein können von der Kleidung her, wie er hochgezogen wird, das konnte man nicht so sehen, man sah eben nur den Rumpf und den Unterkörper der Person, wie er hochgezogen wurde und von oben floss jede Menge Blut nach unten.
Ja, Chris oder Mike habe ich gedacht in dem Moment, ich war mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, der hat diesen Anorak an, den Chris zwischendurch trägt, ja.
Chris würde hier de facto seinen eigenen Tod sehen können, aber er sieht es natürlich nicht. Das ist nur für uns Spieler. Aber genau, Ringo, du hast recht. Wir sind jetzt hier in einer arrangierten Situation. Denn wir haben ja gesehen, der Psychopath hat offensichtlich gewollt, dass wir ihm bis hierhin folgen.
Ja, wir hatten jetzt schon Monsterfilme bzw. Monsterspiele. Wir hatten Geister und Gespenster. Und jetzt kommen wir noch zum nächsten Horror-Tropending und zwar zu Saw. Also zu wirklich so Jigsaw-artigen kleinen Fallen und ethischen, moralischen Entscheidungen, die getroffen werden sollen und so weiter. Also ja, ganz komische Nummer, dass dieses Spiel anscheinend alle Klischees bedienen möchte. Aber ja, da sind wir.
Danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test.
Was zur Hölle ist hier los?
Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley.
Scheiße. Oh mein Gott.
Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt.
Ja, und diese erste Contraption, nenne ich es mal, ist ja dann tatsächlich auch eine Säge, die vor unsere beiden entführten Freunde gespannt wurde, auf so einer Art Schiene mit so einem Lorensystem.
Bevor wir weitermachen, du kannst gleich die Situation beschreiben, wie sich das anfühlt, aber wir müssen es einmal ganz kurz optisch beschreiben, wie diese Szenerie hier aussieht für all jene, die das Spiel nicht gespielt haben. Wir sind jetzt hier in so einer großen Holzlagerhalle wieder. Wir sind hier in einem, wie soll ich das sagen, in einem Vorraum, der abgetrennt ist von diesem großen Hauptraum. Also wir kommen als Chris und als Spieler jetzt nicht irgendwie in diese große Halle hinein, Da ist so eine Art Gitter davor. Wir sehen, was da drin passiert. Und wir sehen hier unsere beiden Freunde, Ash und Josh, wie sie mit ihren Händen nach oben angekettet an, was sind das, Europaletten oder irgend sowas, so einem Stapel hängen. Und wie du eben schon gesagt hast, genau, dreht vor ihnen eine Kreissäge. Das hatte so ein bisschen Half-Life 2 Ravenholm Anmutungen, so ein großes Sägenblatt, das sich dreht. Und wir bekommen nun von den Psychopathen auch über eine Art Lautsprecher mitgeteilt, dass wir uns entscheiden müssen. Einer von beiden wird jetzt hier sterben.
Oh nein! Oh mein Gott,
nein.
Oh mein Gott!
Nein. Das kannst du nicht tun! Lass mich bitte sofort hier runter, du Psychopath!
Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christoph, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst.
Scheiße, nein!
Oh mein Gott, das ist nicht fair!
Okay, alles ist bald okay.
Ja, jetzt kommt die große Frage. In dieser sehr, sehr dramatischen und hektischen Szene, alle sind ja irgendwie am Schreien, niemand will sterben und Chris will logischerweise auch niemanden zum Tode verurteilen. Aber für wen habt ihr euch entschieden? Also wer durfte bei euch sterben?
Okay, also ich habe mich für Ashley entschieden.
Ashley, du wirst nicht sterben, ich hol dich da raus.
Sie zu retten, möchte ich damit sagen.
Ja, ich auch, genau.
Denn er ist immerhin verliebt in Ashley, also das ist ja schon mal etwas, obwohl Josh sein bester Freund ist, aber ich dachte erst für den Moment erstmal, ich glaube beim ersten Mal, als ich spielte, gibt es nicht eine dritte Möglichkeit? Kann ich nicht irgendwie, keine Ahnung, wir haben so einen Gitterzaun zwischen uns, kann ich nicht dagegen treten und irgendwie da rein und nein, man muss wählen, leider.
Also ich habe mich bezüglich des Twists dieser Situation spoilern lassen und wusste leider schon, was hier passiert.
Was meinst du mit, du hast dich spoilern lassen?
Ja, ich habe mir die Szene vor Jahren schon auf YouTube angesehen.
Okay.
Das Spiel ist ja schon ein bisschen älter und ich fand es ja immer interessant und habe bei YouTube hin und wieder mal reingeguckt. Und auf die Szene habe ich gewartet, mich darauf gefreut, aber leider wusste ich schon zu viel.
Okay, also es ist so, dass man sich hier darum entscheiden muss, wen man hier leben lassen möchte und wen man hier sterben lassen möchte. So, und es ist so, wenn wir uns dafür entscheiden, dass Josh an dieser Stelle sterben muss, dann kommt es, wie es kommt. Diese Kreissäge dreht sich. Es ist davor eine Weiche, das ist auf so einer Art Schienenlorensystem. Die Weiche bleibt gleich und diese Säge rutscht auf Josh zu und zerschneidet ihm bei ganz viel Geschrei und Splatter den Unterleib. Sein Unterkörper wird vom Rumpf abgetrennt, seine Därme fallen auf den Boden. Es ist jede Menge Blut. Ashley wird von oben bis unten mit Blut bespritzt und Josh wird hier in der Mitte geteilt. Wenn wir darum entscheiden, Ashley zu töten und Josh zu retten, dann springt dieses Schienensystem, diese Weiche um und Josh stirbt trotzdem. Also der Psychopath möchte oder beziehungsweise manipuliert dieses Spiel hier so, dass Josh definitiv geteilt wird von dieser Säge.
Wir können Ashley hier nicht sterben sehen, aber wir können unsere Beziehung mit ihr etwas verschlechtern, wenn wir uns für Josh retten entscheiden, denn sie weiß ja dann später, weil Chris ist empört. Wie, Moment, ich wollte doch Josh und, das funktioniert nicht.
Erst jetzt öffnet sich scheinbar elektronisch gesichert diese Tür. Wir können in den Innenraum und wir können jetzt Ashley retten.
Ich komme, Ash, ich hol dich ab, ich hol dich da runter. Hör auf, bitte. Komm, los, wir holen dich da runter, komm, wir müssen raus.
Und die beiden treten nun die Flucht an, heraus aus dieser Hütte, sind völlig fertig, maximal traumatisiert und sie treffen dort aber endlich Freunde, nämlich Matt und Emily. Was haben die eigentlich die ganze Zeit gemacht? Man muss sie ja schon fast verdächtigen, weil sie irgendwie die einzigen sind, die bisher irgendwie nichts mitbekommen haben.
Chris, Ashley!
Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash?
Ja, wir als Spieler wissen natürlich, dass Emily unbedingt ihre Handtasche, was auch immer es war, haben möchte. Und deswegen sind die beiden halt, ja.
Ja, ihren Flipperkoffer.
Ja, wir trennen uns hier. Aus irgendeinem Grund trennen wir uns wieder. Das macht überhaupt keinen Sinn, denn wir wissen jetzt, dass der Psychopath hier ist. Aber wir sagen uns, nein, Chris und Ashley gehen nochmal in die Lodge rein und suchen Sam, die, wie wir wissen, ja anscheinend ein heißes Bad nehmen wollte. Und ja.
Stimmt, die habe ich gar nicht vermisst, die ganze Folge über.
Genau, und Matt und Emily machen sich in eine andere Richtung auf.
Naja, Emily will unbedingt Hilfe holen, macht sich dadurch auch ein bisschen verdächtig, beziehungsweise Chris sagt, du willst dich ja bloß retten, aber sie trennen sich dann trotzdem. Ja, so ist es. Gut?
Chris, was ist passiert?
Josh, was, Mann?
Er ist tot.
Halt,
was? Direkt vor unseren Augen, Mann.
Wovon redest du da?
Er ist ein Psychopath.
Psychopath?
Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen.
Ich verstehe einfach nicht, was los ist.
Er ist ein Psychopath und er hatte eine Säge. Es hieß er oder Ash. Was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt.
Was? Oh mein Gott, Chris, was?
Ich hab ihn getötet.
Ich, Chris,
ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt.
Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen.
Einfach durchgesehen.
Hey, wir werden die Sache klären, Mann.
Matt, wir müssen sofort Hilfe holen.
Ich weiß nicht.
Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist. Wir müssen hier weg.
Ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe.
Du willst dich doch nur selbst retten.
Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja?
Okay.
Genau. Und dann geht's wieder zu Dr. Alan Hill.
Der diesmal wieder eine sehr, 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 sehr schöne Dekoration hat. Die ganze Atmosphäre ist etwas, ich würde sagen, schon etwas wärmer. Allerdings, vielleicht liegt das daran, dass die ganzen Wände blutverschmiert sind.
Genau. Ich glaube, das ist das einzig Warme. Das ist dieses wahrscheinlich 34 Grad warme Blut, das da an den Wänden herunterläuft. Denn genau das ist es hier. Wir sind hier in einer Art Zerrbild dieser Splatter-Szenerie von eben in diesem Therapiezimmer. Das Fenster ist immer noch vernagelt. Die Wände sind mit Blut beschmiert und bespritzt. Paradoxerweise ist er immer noch in seinem weißen Hemd mit seinem Cardigan drüber. Völlig unberührt von dieser Schweinerei drumherum. Und jetzt mal meine Frage. Er läuft hier auf einem Stuhl, der auf der rechten Seite steht. Was saß denn da bei euch auf dem Stuhl? Ich hatte ja vorhin schon die Zombie-Maske. Und bei mir sitzt jetzt hier so eine Art Zombie-Puppe. Was sitzt da bei euch? Clown? Vogelscheucher?
Würde ich auch so sehen.
Bei mir der Clown.
Nee, bei mir würde ich es auch so sagen. Ja, bei dir saß ein Clown. Okay. Denn bei mir würde ich auch sagen, dass es eher so eine Zombie-Maske war. Allerdings war es etwas schwer zu erkennen, da in diesem Zombie-Kopf ein riesig großes Kreissägenblatt steckte. Und ich fand das extrem lustig, denn dieser Dr. Hill, wie du gerade schon gesagt hast, der bewegt sich ja ganz nonchalant auf diese Puppe zu und schnipst dann einmal so gegen dieses Sägeblatt. Das fand ich extrem lustig.
Ja, ich war abgelenkt, denn auf seinem Schreibtisch steht so eine Art Einmachglas mit Gedärmen oder so drin, mit Eingeweiden. Also er hat auf jeden Fall ein wenig umdekoriert hier, ja.
Oder einer Spinne?
Oh ja, bei mir war es eine Spinne, stimmt.
Weil ich gesagt habe, dass Gore mich am meisten schockt. Deswegen habe ich hier überall Eingeweide und Augäpfel und so Sachen, ja.
Da stand rechts auf dem Tisch, lag dann auch noch so ein Brett mit so einem zu sezierenden Vielfraß-Baby, würde ich mal sagen, das so ähnlich wie gekreuzigt mit allen Vieren an dieses Brett genagelt war. Im Hintergrund war so eine Art, ich würde sagen, vielleicht eine Streckbank oder sowas. Also recht archaische Folterinstrumente. Da hingen dann auch noch Fleischerhaken und solche Sachen im Hintergrund von der Decke. Es lag eine Bärenfalle auf dem Boden.
Das wichtigste Detail jedoch ist in dieser Szene, dass wir jetzt erstmals nicht aus der Ego-Perspektive, aus den eigenen Augen auf diese Situation blicken, sondern wir hinter dem Stuhl stehen. Also wir sehen die Person, die da auf diesem Stuhl sitzt. Sie hat ein Basecap auf. Wir sehen immer noch nicht, wer das ist. Männlich, weiblich, alt, jung, keine Ahnung. Aber wir verlassen hier scheinbar so ein bisschen diese Ego-Perspektive hinein in so eine Art Betrachterperspektive. Das macht es so ein bisschen aus der freudschen Sicht mit dem Über-Ich so ein bisschen interessant. Da könnte man hier bestimmt einiges hineininterpretieren.
Also ich fand seine Fragestellung ein bisschen seltsam.
Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen?
Das hat mich so ein bisschen verunsichert. Beziehungsweise wir wissen ja nicht, wer dort sitzt, das hast du gerade gesagt, aber das hat mich zu dem Schluss geführt, dass dort eventuell niemand aus der Gruppe sitzt, sondern dass er einen aktiveren Akteur anspricht.
Dem Psychopathen vielleicht?
Vielleicht dem Psychopathen, ja.
Ja, er endet mit der Frage, bin ich eigentlich echt?
Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin?
Und egal wie wir antworten.
Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht.
Genau, damit endet das vierte Kapitel. Und das lässt natürlich wie immer mehr Fragen offen, als dass es sie gelöst hat. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Cliffhanger für diese Episode. Jetzt kann sich jeder mal Gedanken machen. Ich denke, wir sind hier noch nicht ganz in der Mitte des Spiels, aber es hat deutlich an Geschwindigkeit zugenommen und wir haben hier die ersten Verluste zu beklagen. Und wie es weitergeht, das werden wir dann sehen in der nächsten Episode und zumindest Kapitel 5, wenn nicht sogar Kapitel 6.
Also ich freue mich drauf.
Ja, dann bis zum nächsten Mal bei Until Dawn und Down to the Detail.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du viel Nächstenliebe zeigst, so wie du spielst.